Domradio. Beratung.
Abenteuer Großfamilie, das ist heute unser Thema. Wir wollen sprechen über den Alltag von kinderreichen Familien. Mein Name ist Dagmar Peters und ich freue mich, dass Sie dabei sind heute. Die Domradio-Beratung. Heute geht es bei uns um kinderreiche Familien. Was heißt das eigentlich? Ab wie vielen Kindern ist eine Familie kinderreich? Welche Alltagssorgen haben Familien mit vielen Kindern? Darüber wollen wir heute reden und wir sind auch auf die Straße gegangen, um mal zu fragen, welches Bild haben denn die Menschen hier in Köln um den Dom herum von kinderreichen Familien?
Kinderreich ja, wenn man es sozial sich erlauben kann. Sonst sollte man das sich genau überlegen, inwieweit man ein Kind in die Welt schafft und dann Schwierigkeiten hat.
Da habe ich das Bild im Kopf, dass es das relativ selten gibt, dass es da manchmal drunter und drüber zugeht, aber dass es auch Beispiele gibt, wo das gut klappt.
Die haben auf jeden Fall ein Haus und die haben genügend Geld auch. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch Kinderreiche, denen es nicht so gut geht. Ja. Das habe ich auch im Kopf.
Ich würde mal schätzen, eher nicht so gehobener Mittelstand, sondern eher untere Bildungsschicht, nicht unbedingt Karriereleute. Junge Leute, die früh Kinder gekriegt haben, damit früh angefangen haben.
Ich finde das schön. Also die Zukunft, das bedeutet ja für uns Zukunft. Und keine Kinder, keine Zukunft, würde ich sagen.
Darüber möchte ich sprechen, über diese Aussagen, die wir hier auf der Straße gehört haben. Welches Bild Menschen von kinderreichen Familien im Kopf haben, und zwar natürlich mit Müttern von möglichst vielen Kindern. Daniela Nagel hat 5 Kinder, ist Autorin, lebt in Köln und ansonsten ist auch noch zu Gast Isabel Groner-Gewalz vom Verband Kinderreicher Familien. Sie haben 3 Kinder. Erstmal ganz herzlich willkommen hier im Domradio. Wenn Sie jetzt gerade hören, was die Menschen da so gesagt haben, es ist eher selten, es geht drunter und drüber, entweder ja, sie haben genug Geld oder vielleicht eher untere Bildungsschicht. Sind das alles Dinge, die Ihnen bekannt vorkommen, die Sie schon mal gehört haben?
Leider ja. Also wir kennen auch so Sprüche, zwar meistens so als Scherz gemeint, oh, jetzt seid ihr asozial. Aber also je länger wir viele Kinder haben und je selbstbewusster wir selber damit umgehen, desto mehr Achtung und Bewunderung kommt eigentlich von den meisten.
Frau Groner-Gewalz, wie geht's da Ihnen? Also mit 3 Kindern gilt man zwar schon als kinderreich, wird das auch schon so empfunden von der Umwelt?
Das wird von der Umwelt so empfunden. Andererseits ist es natürlich auch so, mein Mann kommt zum Beispiel aus einer Familie mit 8 Kindern. Also wir kennen Familien mit vielen Kindern. Man muss auch sagen, das fällt ganz stark auseinander. Also es gibt, so wie hier in den Interviews auch schon zu hören war, Familien aus dem gehobenen Bereich mit vielen Kindern und dann gibt es welche, die müssen wirklich knapsen und dazwischen gibt es eine ganz große Lücke. Also es gibt beide Bilder. Wir sind sehr froh, heute hier sein zu können, um auch mal zu erzählen, wie schön es ist, viele Kinder zu haben und wie viel Freude das macht.
Also es geht vielleicht sicherlich mal drunter und drüber, aber ich schließe nicht aus, dass das nicht bei Familien mit 2 Kindern ganz genauso der Fall ist. Ist es denn für Sie, Frau Nagel, ein Unterschied gewesen? Also als Sie noch 2 Kinder hatten und dann kam das 3., das 4., das 5. ab, wann fühlten Sie sich denn so als Großfamilie überhaupt?
Eigentlich erst ab dem 5. Nummer 3 und 4 waren Zwillinge und 3 kam mir ehrlich gesagt nie viel vor. Also als ich gehört habe, dass man ab 3 als kinderreich gilt, habe ich mich eher gewundert. Und da 3 und 4 ja sowieso zusammenkamen, haben wir uns da nicht groß Gedanken drüber gemacht. Aber bei Nummer 5 hatte ich echt das Gefühl, jetzt sind wir anders. Und hatte auch ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Aber es hat sich zum Glück aufgelöst.
Also das heißt, Sie fühlten sich anders. Woran lag das?
Einfach auch der Blick von außen. Also dieses, 5 Kinder und dafür hast du studiert und bekommt ihr das überhaupt hin? Und klar, wir mussten uns dann natürlich auch im Haus ein bisschen anders einrichten. Jedes Kind hat jetzt ein eigenes Zimmer, aber wir schlafen im Büro zum Beispiel.
Also man muss Kompromisse machen, man muss zusammenrücken.
Ja, ja, aber das ist okay. Oder auch wie es den Großen damit geht, die müssen natürlich schon manchmal auf Dinge verzichten. Also Urlaub müssen wir uns eben auch danach richten, was mit den kleinen Kindern geht.
So viel zum Thema eben, man muss genug Geld haben oder Familien mit vielen Kindern haben genug Geld. Selbst wenn man genug Geld hat, ist es dann auf pro Kopf nachher wenig, ne?
Auf jeden Fall. Also wenn man ein gutes oder normales Einkommen durch 7 Leute teilt, dann ist das relativ wenig meistens.
Das heißt, man muss also auf jeden Fall improvisieren können? Ist das was man braucht, wenn man viele Kinder hat?
Ja, definitiv. Und auch auf Dinge verzichten können. Und die Kinder lernen das auch ganz gut. Unser Großer zum Beispiel, der hat sich seine PlayStation selbst verdient mit Zeitung austragen. Und ist damit sehr glücklich und stolz drauf. Und
vielleicht sagen wir erstmal, wie also alt ihre 5 Kinder sind und Jungs oder Mädchen.
Der erste, ein Junge, 15 geworden gestern, Mädchen 13, die Zwillinge sind 9 geworden gerade und der Jüngste ist 4.
Also wirklich noch ein breites Spektrum, wo sie Kindergarten, Schule, alles dabei haben, Pubertät ja. auch noch. Also ja. ich bin schon gespannt, was Sie im Laufe der Sendung noch zu erzählen haben. Frau Gronach-Walz, wie alt sind Ihre Kinder?
Meine Kinder sind 8, 14 und 17, also schon ein bisschen älter. Ich glaube, wenn man mit vielen Menschen zusammenlebt, dann muss man immer flexibel sein. Das bringen Menschen so mit sich, ob in Familien oder in anderen Zusammenhängen.
Sie sind Vorsitzende des Landesverbands kinderreicher Familien. In dieser Funktion haben Sie sicherlich auch viel Kontakt mit kinderreichen Familien. Mit welchen Sorgen und Fragen kommen die denn zu Ihnen?
Ich glaube, das allergrößte Anliegen der Familien ist der Wohnraum. Ich glaube, das ist das, womit die meisten zu kämpfen haben, dass man wirklich genügend Raum hat, dass man eine adäquate Wohnung oder ein adäquates Haus findet. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil so viele Menschen einfach nicht mehr so richtig auf dem Schirm sind, der Architekten, der Wohnungsplaner. Und das macht den meisten ein Problem.
Das heißt, wahrscheinlich ist es sogar einfacher, was zu kaufen, als zu mieten. Also einen Vermieter zu finden, der eine Familie mit 5 Kindern vermietet,
ja,
oder mehr?
Ja, das ist auf alle Fälle richtig. Das Problem ist natürlich nur, wenn Sie so eine große Familie haben, haben Sie natürlich auch ein Problem, das notwendige Kapital zusammenzubringen, um ein Haus zu kaufen. Also da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Einerseits bräuchte man jetzt das Geld, andererseits hat man es eigentlich nötiger als andere, auch zur Miete wohnen zu können.
Ein Thema, auf das wir auf jeden Fall im Laufe der Sendung noch ausführlich zu sprechen kommen. Der Alltag in einer Großfamilie ist auf jeden Fall spannend. Deshalb haben wir unsere Sendung heute Abenteuer Großfamilie genannt. Die Domradio-Beratung. Heute wollen wir über die Großfamilie sprechen. Ja, als Mutter von 5 Kindern kennt Daniela Nagel natürlich die ganzen gängigen Vorurteile und Sie haben natürlich auch Erfahrungen mit dem, wo man aneckt. Frau Gronach-Walz auch. Was wird schwieriger, wenn man mehr als 2 Kinder hat? Frau Gronach-Walz, vielleicht fangen Sie an.
Ja, das sind zunächst einmal ganz banale Dinge. Es ist einfach so, dass in die meisten gängigen Autos einfach nicht 3 Kindersitze nebeneinander passen. Das heißt, und da denkt man vorher auch gar nicht drüber nach, man braucht dann auf einmal ein größeres Auto. Ein anderes, auch recht banales Problem ist, dass man nur 2 Hände hat. Und wenn man mehrere kleine Kinder hat, dann kann man halt auch nur 2 gleichzeitig an der Hand halten. An solchen Dingen zeigt es sich dann, dass sich einiges ändert.
Das heißt, die Großen müssen direkt Verantwortung übernehmen für die Kleineren, ne? Um noch eine Hand mehr zu haben vielleicht. Bei 5 Kindern wird es vielleicht wieder leichter.
Ja, also die Älteren spielen auch schon mal mit den Kleinen oder ja, die spielen überhaupt alle viel miteinander. Eigentlich hat der Jüngste es am schwersten, weil er so alleine dasteht. Er wächst fast wie ein Einzelkind auf. Da sehe ich, dass es schön ist, wenn man viele Kinder eng beieinander hat.
Also das heißt, die nächstgrößeren Brüder sind 9, der Kleine ist 4?
Genau. Ja. Der hat es natürlich bei Zwillingen, die sind natürlich sehr eng, da hat er es noch mal schwieriger und ist immer total glücklich, wenn sein Cousin, der genauso alt ist, mal kommt oder seine Freunde kommen.
Aber es ist natürlich bei Ihnen immer was los. Da hatten manches Einzelkind ist vielleicht neidisch da.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt eine Woche mit 6 Kindern ein Kind zu Besuch und die fand das ganz toll, dass sie immer jemand zum Spielen hatte. Und unsere Kinder fanden das auch ganz toll.
Da fehlt dann vielleicht das Verabreden das ein oder andere Mal.
Genau, das ist auf jeden Fall einfacher.
Es gibt aber noch so andere Dinge, also logistische Probleme, ja, größeres Auto, aber wie ist es zum Beispiel mit Eintrittsgeldern im Freibad, im Museum und so weiter?
Das ist leider sehr ungerecht. Also wirkliche Familienkarten gibt es kaum. Meistens sind das Karten für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Höhenberg, meine ich, würde alle Kinder mit reinnehmen, aber ansonsten gibt es keine Familienkarten in den Schwimmbädern oder auch im Kölner Zoo nicht. Also es wird immer sehr, sehr teuer, wenn man mit allen gehen möchte.
Wenn man bei der Bahn fährt, weiß ich, dass man Kinder gratis mitnehmen kann. Darf man auch 5 Kinder gratis mitnehmen?
Bisher schon. Sie waren jetzt dran, das zu begrenzen, aber ich glaube, das bleibt erstmal dabei.
Aber wenn man dann online buchen will, eine Bahnfahrt oder eine kleine Reise oder sowas.
Bei der Bahn geht das noch, aber Reisen, ich war letztens in einem Reiseportal und habe versucht, mehr als 3 Kinder anzuklicken, es ging einfach nicht und dann habe ich es aufgegeben.
In anderen Portalen ist es einfach so, dass es geht, man kann sogar mehr Kinder anklicken, aber es werden keine Hotels freigegeben. Und sobald man dann eben 5 Erwachsene eingibt, dann findet man die Hotels. Also es gibt da versteckte Routinen, die sagen, sobald da mehrere Kinder mit einem Erwachsenen reisen, dann wollen wir euch gewissermaßen nicht mehr.
Das heißt, man ist gezwungen, in die Jugendherberge zu gehen, oder?
Es gibt auch spezielle Hotels, die sich auf Kinder und auch Großfamilien eingerichtet haben, aber das kostet auch seinen Preis.
Also das heißt, das sind so die Tücken, die im Alltag auf einen zukommen, wo Sie wahrscheinlich auch vorher nicht mit gerechnet haben, Frau Nagel, oder?
Ja, zumindest nicht viele Gedanken drüber gemacht haben. Also was auch oft ein Problem ist, wenn man zum Beispiel gerne mit den Größeren ins Kino oder schwimmen gehen würde, dann braucht man ja immer jemanden für die Kleinen. Oder überhaupt, wenn die Kleinen, diese Mütter- und Kinderverabredungen, die sind jetzt beim Jüngsten fast flach gefallen, weil ich ja dann immer entweder die Großen mitnehmen musste oder auch nachmittags, wenn die von der Schule kommen, nicht weg sein möchte. Das ist bei einem oder zwei Kindern schon mal anders. Da organisiert man sich ganz anders.
Es ist natürlich auch was anderes, ob bei einem Kinderbesuch man vier Kinder noch zusätzlich zu dem, also zu dem, was mit dem anderen spielt, mitbringt oder eben vielleicht ein Geschwisterkind. Ne?
Genau, obwohl die... Egal wie viele Kinder kommen, das ist eigentlich kein Problem. Also es gibt auch Tage, da haben jedes Kind einen Besuch und dann sind da zu Hause acht oder noch mehr Kinder.
Ja, aber wenn man zu anderen geht, ist es wahrscheinlich dann nochmal ein Unterschied.
Wenn man zu anderen geht,
ne?
Genau, das ist auch eine Frage. Also es gibt zum Glück viele Freunde, die sagen, ach kommt alle. Aber ehrlich gesagt nehme ich dann auch oft Rücksicht und komme dann wirklich nur mit einem oder versuche dann auch mal alleine zu kommen oder so. Es kommt immer drauf an. Weil wenn wir alle kommen, ist der Raum meistens schon voll.
Mit Babysitting ist das ja auch so eine Sache. Frau Gronach-Walz.
Ja, das klingt jetzt alles so problematisch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man zum Beispiel als große Familie irgendwo verreist oder auftaucht, man hat sozusagen seine Horde schon bei sich. Und ich habe auch schon oft erlebt, dass man wirklich neidische Blicke erntet und von außen der Blick auf diese Gemeinschaft auch ein anderer ist. Bei allen Problemen, die es gibt, man hat die Menschen, die man liebt und mit denen man sich gut versteht, auch um sich. Und das macht einen auch sehr, sehr glücklich und ausgeglichen auf der anderen Seite. Einsamkeit gibt es nicht.
Einsamkeit gibt es nicht. Gibt es denn Rückzugsmöglichkeiten?
Die muss man sich schaffen. Da muss man auch gerade als Mutter wirklich drum kämpfen, weil natürlich gibt es dieses Bild, eine Mutter muss immer ansprechbar sein. Und diesen Anspruch hat man letztendlich ja als Mutter auch. Und man muss wirklich lernen zu sagen, so, das ist jetzt mein Freiraum und gegebenenfalls muss man sich auch eine Zeit lang zurückziehen. Das ist wirklich ganz wichtig. Je mehr Kinder, desto mehr.
Je mehr Kinder dazu kommen, ist man da klarer mit seinen Regeln und auch Grenzen, die man den Kindern setzt?
Einesteils ja, aber auf der anderen Seite wird man natürlich auch lockerer. Also die ersten Kinder, die durften so gut wie gar kein Fernsehen gucken, erst ganz spät und dann, wenn auch nur ganz ausgewählte DVDs, und bei den Jüngeren wird man zwangsläufig lockerer, schon allein, weil man die ja nicht immer ausschließen kann. Ja, oder auch so Dinge wie, dass unsere Kinder ziemlich viel Betreuung nachts und abends noch bekommen, das haben wir jetzt bis zum 5. durchgezogen. Also man, was heißt, man lernt auch sein Fehler. Ich finde es ja eigentlich gut, wenn es so ist. Aber früher hätte ich gesagt, okay, noch beim nächsten Kind würde ich dem vielleicht beibringen, dass es alleine ein- und durchschläft, aber das habe ich natürlich auch beim 5. nicht gemacht.
Aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen
Einstellungssache. Ja, so. Aber so eigene Zeit für sich, auch als Paar oder auch für den Beruf oder so, das finde ich extrem wichtig. Also sich jetzt nur auf die Kinder zu konzentrieren, da hätte ich gar nicht die Kraft.
Aber das wird ja immer schwieriger. Also diese Nische für sich zu finden und so eine Auszeit zu haben, wie bewältigen Sie das?
Also ich habe festgestellt, dass die Kinder das natürlich auch lernen. Wenn wir zum Beispiel Einzelkinder zum Besuch haben, beispielsweise zum Essen, dann bin ich oft völlig erstaunt darüber, was die für Ansprüche stellen. Das würden meine Kinder nie tun. Die wissen einfach, man kann nicht für 5 Personen jeder Person das Leibgericht einmal in der Woche servieren, sondern man muss da auch mal seine eigenen Ansprüche zurückstellen. Und das ist was, was die relativ früh lernen, was auch sehr gut ist, weil das gibt ihnen im Umgang mit allen Menschen einfach sehr viel mehr Toleranz.
Also das heißt, sie sind auch früher selbstständig?
Doch, auf jeden Fall. Also ich sehe das bei unseren Großen, dass die extrem selbstständig und auch sehr sozial sind. Also das zahlt sich wirklich auch aus, denke ich, der Umgang mit den Geschwistern und Rücksichtnahme und
man lernt durch Streiten zu Hause sicherlich ja auch schon eben in einer Auseinandersetzung, wie man sich da verhalten kann. Das muss ein Einzelkind alles draußen sozusagen lernen, ja, in der Schule oder im Kindergarten und so weiter. Ne?
Auf jeden Fall. Also klar, mit Geschwistern streitet man sich noch mal intensiver als mit fremden Kindern, aber ich denke, auf lange Sicht schadet es nicht allzu sehr.
Die Domradio-Beratung heute zum Thema Abenteuer Großfamilie. Über den Alltag von kinderreichen Familien sprechen wir heute. Die Domradio-Beratung. Um kinderreiche Familien geht es heute Abenteuer Großfamilie. Ich habe zwei Gäste hier sitzen, Daniela Nagel und Isabel Gronack-Walz. Und beide können uns berichten aus dem Alltag ihrer Familien. Und eben wurde schon mal in einer Umfrage das Thema Geld angesprochen. Auch mit gutem Gehalt wird es manchmal eng. Welche Unterstützung gibt es denn für kinderreiche Familien? Frau Gronack-Walz, fangen wir mal mit Ihnen an, denn ich denke, beim Verband kinderreicher Familien wird vielleicht auch von anderen Familien diese Frage gestellt. Wo kann ich denn Unterstützung bekommen?
Tja, das mit der Unterstützung, da kann ich nur sagen, es gibt zu wenig Unterstützung. Natürlich gibt es die Familienberatung seitens der Ämter. Die größte Unterstützung, die es gibt, das ist eigentlich das Kindergeld. Und da hört es dann auch schon auf. Natürlich gibt es Kinderfreibeträge und Ähnliches, aber man kann nicht sagen, dass es jetzt wirklich Unterstützung für Großfamilien gibt, sondern die fallen da überall doch ziemlich weit runter. Zumal man ja auch sagen muss, die Mehrwertsteuer, die ja die kinderreichen Familien viel mehr belastet, weil sie ein sehr viel höheres Konsum, einen sehr viel höheren Konsumgüterverbrauch haben als andere Familien, die frisst alles, was es da so an Kinderfreibeträgen gibt, mal ganz schnell wieder auf. Also man muss sagen, da ist Bedarf.
Dann frage ich Sie was ganz anderes, Frau Nagel, nämlich an welcher Stelle würden Sie sich denn finanzielle Unterstützung wünschen oder an welchen Stellen wäre es sinnvoll?
Also ganz klar bei Eintritten etc. Also es gibt zwar sowas wie den Kölnpass, aber den muss man natürlich beantragen und muss ein gewisses Einkommen unterschreiten, was bei vielen Personen aber schneller geht, als man denkt. Aber es wäre schön, wenn man jetzt sagen würde, KVB, Kinder können bei den Erwachsenenkarten mitgenommen werden. Wie wir gerade schon das Thema Familienkarten hatten, zwei Erwachsene und egal wie viele Kinder, also das wäre schon schön. Und was natürlich auch schön wäre, gut, Kinder müssen ja, man muss immer nur ein Kind bezahlen im Kindergarten, die anderen fallen dann da drunter. Aber gerade der Zweitverdiener oder Wenigverdiener in der Familie, der muss sich selber versichern, die Kindergartenbeiträge schnellen in die Höhe und dass man ganz schnell dabei ist, dass man eigentlich nur dafür arbeitet, drin zu bleiben. Gerade wenn, so als Freiberufler, wenn die Einkommen schwanken.
Das heißt, man arbeitet eigentlich dafür, dass man die Kinderbetreuung bezahlen kann. Eigentlich könnte man theoretisch dann zu Hause bleiben.
Mal mehr, mal weniger. Ja. Also gerade jetzt als Freiberufler, wenn in einem Jahr es sehr gut läuft, dann muss man im anderen aber dreimal so viel Kindergartenbeitrag bezahlen, was man irgendwann erstattet bekommt. Aber wenn das alles unkomplizierter und familienfreundlicher wäre, wäre das schon schön.
Also ich höre so ein bisschen raus, dass das sehr viel Bürokratie auch mit dran hängt, so ein Rattenschwanz.
Ja, und das ist so ein Thema, womit ich mich total ungern beschäftige.
Also Formulare.
Also gerade diese ganzen Krankenversicherungen etc. Also es könnte einiges noch einfacher gemacht werden. Auch diese Kindergartenbeiträge, das ist immer ein Riesenaufwand.
Frau Gronack-Walz.
Ich wünsche mir auch, dass den Familien mit vielen Kindern die Teilhabe ermöglicht wird, beispielsweise an Musikschulen. Man muss sich vorstellen, natürlich sind die Beiträge für mehrere Kinder dann auch niedriger, aber sie sind natürlich immer noch sehr hoch. 90 Euro für zum Beispiel Geigenunterricht an der Rheinischen Musikschule, das ist richtig viel Geld. Nehmen Sie das mal 5. Oder mal 6 oder mal 7, das kann sich kaum einer leisten. Und an so einer Stelle muss ich sagen, da ist wirklich die öffentliche Hand gefordert, dass dort die Chancengleichheit gewahrt wird von allen Kindern. Das Gleiche gilt natürlich für Sportvereine, was für Kinder und die kindliche Entwicklung ungeheuer wichtig ist. Nicht nur im Sozialverhalten, in der Gruppe zu lernen, in der Gruppe zu musizieren oder auch Sport zu machen, sondern auch zu interagieren.
Das heißt aber, es gibt trotzdem ein paar Möglichkeiten, die Sie dann für sich oder Ihre Familie herausgefunden haben.
Ja, also gerade im Sachen Musikunterricht gibt es natürlich in Köln eine wunderbare Einrichtung und das sind die Domchöre. Da kann man tatsächlich eine hervorragende musikalische, stimmliche Ausbildung erlangen und das kostet nichts. Man muss im Dom singen, was auch noch Spaß macht. Das ist wunderbar. Aber es gibt auch andere Einrichtungen für Kinder, zum Beispiel die Kölner Museen. Viele Kölner Museen haben den Eintritt für Kinder frei, was ich fantastisch finde. Und davon sollte es mehr geben.
Also das heißt flächendeckend oder eben in Form von, mein Kollege sagte eben schon, damals gab es den Würmeling, so einen Pass, wo man eben auch Vergünstigungen bekam in Köln. Aber es gibt es ja auch in Form von diesem Kölnpass. Was ist da alles denn inklusive?
Günstige Fahrkarten. Ich glaube, das Essen wird übernommen von der Stadt für Kindergarten und eventuell Schule. Eintritte in Schwimmbäder etc. sind auch niedriger. Und soweit ich weiß, war das nämlich vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, oder so, dass wirklich jede kinderreiche Familie so etwas bekommen hat in Köln. Und jetzt musste man das beantragen und eben diese Grenze unterschreiten. Und das ist für viele bestimmt ein Hindernis. Und ja,
ist ja nicht so, als ob man sich mit 5 Kindern langweilt und noch Lust hat oder Zeit hat, abends müde noch ein paar Formulare auszufüllen, ja, um ein paar Euro
auch
zu sparen.
Ja, und das ist auch immer so ein Stigma drauf, ne, wenn Leute unterstützt werden.
Das heißt, man fühlt sich dann je nachdem auch schlecht oder man, also als ob einer diese Schublade,
ja,
öffnet.
Würde ich so sagen, so nach dem Motto, wie das ja auch in den O-Tönen vorhin durchklang, wenn man sich das nicht leisten kann, dann muss man sich das eben sehr gut überlegen. Es stimmt natürlich, dass man Verantwortung für die Kinder übernehmen sollte und dafür sorgen sollte, dass man sie alleine durchbekommt. Aber wo es eben nicht möglich ist oder schwieriger möglich ist, dann sollten die Familien nicht benachteiligt werden, vor allem nicht die Kinder.
Also es gibt einiges, was zu tun wäre, was man tun könnte. Gibt es da auch Ideen und Vorschläge, die an Sie beim Verband kinderreicher Familien herangetragen werden, Frau Walz? Also dass die Leute wirklich kommen und sagen, können Sie vom Verband aus nicht mal dieses oder jenes anregen?
Also die Sache mit den Tickets, die wird immer wieder angeregt. Das ist auch wirklich ein Dauerthema und da sind wir auch an der Stadt und am Land dran, an den entsprechenden Stellen mit denen zu sprechen. An dieser Stelle ist interessanterweise auch wieder das Problem des Verwaltungsaufwandes gegeben, dass die eben sagen, da müssen wir überprüfen, wie das mit dem Einkommen der Familie ist. Irgendwann hat mir mal einer im Flurgespräch gesagt, im Grunde genommen wäre es so, wenn man für alle großen Familien den Eintritt einfach frei machen würde und würde gar nichts mehr überprüfen, dann würde es das Land auch nicht mehr kosten und die Stadt auch nicht. Das heißt, dieser Überprüfungsaufwand, weil man den Leuten misstraut, der ist im Grunde genommen viel zu groß. Man sollte an dieser Stelle einfach auch mal großzügig sein und sagen, wer so viele Kinder hat, der hat einfach das Recht darauf, ohne dass wir jetzt groß prüfen müssen.
Also Ideen und Anregungen gibt es auf jeden Fall viele in Sachen, wie kann man den Alltag von kinderreichen Familien einfach unterstützen, auch ohne dass eben das Land einen großen Aufwand hat. Abenteuer Großfamilie, heute der Titel unserer Domradio-Beratung. Noch eine gute Stunde lang. Welche Vorteile oder Nachteile hat man denn als Familie mit vielen Kindern? Wir haben schon festgestellt, es wäre gut, es gäbe so ein Ticket, womit man vergünstigt reinkommt oder zumindest eine Ermäßigung, dass eine Familie mit 2 Kindern oder eine Familie mit 5 Kindern vielleicht denselben Eintrittspreis als Familienkarte im Schwimmbad bezahlt. Denn ansonsten, ja, wird es teilweise vielleicht auch finanziell sehr eng. Wir haben noch ein paar Ideen zusammengesammelt, Frau Gronack-Walz. Sie haben gesagt, es gibt Schwierigkeiten, so ein allgemeines Ticket sozusagen zu erstellen vom Land aus.
Ja, das Land würde schon sehr, sehr gerne so eine allgemeine NRW-Familienkarte einführen, aber das scheitert halt an den Zuständigkeiten. Es ist halt so, dass das Land ganz eindeutig sagt, sie können nicht in die Hoheitsrechte der Städte eingreifen. Und Eintrittsgelder in öffentliche Schwimmbäder, die gehören halt nun mal zu den Hoheitsrechten jetzt der Städte selber. Und an solchen Stellen scheitert es dann. Ein anderer Grund ist halt die Überprüfbarkeit. Es ist einfach so, da steht jetzt eine Familie mit 7 Kindern. Woher weiß man, dass es kein Kindergeburtstag ist? 3 davon haben schwarze Haare, 4 sind blond. Das kann genauso gut sein, dass der erste Vater dunkelhaarig war und danach die Mutter nochmal geheiratet hat und deswegen die Kinder so unterschiedliche Haarfarben haben. Und das ist sehr schwer für den Kassierer zu überprüfen.
Also das heißt, es wäre günstig, man hätte was, wo einfach die ganzen Namen draufstehen, dass man...
Genau, ein offizielles Dokument, das wäre wünschenswert zu haben, was auch überprüft werden kann dann sozusagen.
Im Moment ist es eben so, dass man vielfach sehr viel von sich preisgeben muss, dass man überall Daten, Einkommen und so weiter über sowas sprechen muss. Ist das sehr unangenehm, Frau Nagel?
Ja, also ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich Hilfe beantragt, in jedem Fall, weil ja immer dieser Vorwurf selber schuld lautet, selbst wenn beide arbeiten und ich sag mal, ohne ein richtig gutes Einkommen, ich wüsste gar nicht, wie 2 Aldi-Kassierer 5 Kinder durchbringen sollten ohne Unterstützung, das ginge gar nicht. Und dann auf solche Leute runterzugucken, geht gar nicht. Also da müsste sich wirklich einiges ändern.
Aber es gibt auch eben wahrscheinlich die Leute, die einen damit gleichsetzen.
Ja, schnell, denke ich schon. Ja. Auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird, aber es lautet ja schon schnell der Vorwurf, wenn man den Kindern jetzt vielleicht nicht alles in Anführungsstrichen bieten kann, was andere können, naja, habt ihr euch ja so ausgesucht. Stimmt auch, aber ich finde es oft schade, gerade wenn man, gerade für Familien, die jetzt keine Unterstützung haben, von Großeltern, Freunden etc. Also wir haben halt das Glück, dass die Patentante zum Beispiel den Gitarrenunterricht der Zwillinge übernimmt oder unsere Eltern sehr viel mit einspringen, was Betreuung etc. angeht. Und wer das nicht hat, da weiß ich wirklich manchmal nicht, wie die das schaffen.
Wenn einer jetzt keine Großeltern hat oder wenn man eben immer den bezahlten Babysitter oder
auch emotional einfach. Also es gibt wirklich viele Leute oder auch Alleinerziehende mit vielen Kindern, die wirklich alleine dastehen und sich dann noch die blöden Sprüche anhören müssen.
Frau Kronig-Weiß.
Ja, es war ja im Interview ganz am Anfang der Sendung, kam auch heraus, man solle sich gut überlegen, wie viele Kinder man bekommt und ob man die auch finanzieren kann. Dazu möchte ich zum einen sagen, man bekommt natürlich keine Kinder, weil man die jetzt geplant hat wie ein Haus, sondern man bekommt Kinder, weil man Kinder liebt, weil man seinen Partner liebt, weil man die Lebensform der Familie für richtig und gut hält. Und man bekommt ein Kind nach dem anderen aus ganz genau diesem Grund. Das ist das eine. Das andere ist, Kinder müssen mindestens 20 Jahre enorm unterstützt werden finanziell, wenn sie studieren länger. Und dabei kann sich so ungeheuer viel ändern in der Lebenssituation. Ein gutes Einkommen, was man hat, wenn man das erste Kind kommt oder das zweite oder das dritte, das kann plötzlich verloren gehen durch Arbeitslosigkeit. Als Selbstständiger kann vielleicht die Firma nicht mehr so gut laufen. Das heißt, es ist überhaupt nicht so, dass man, wenn man die Kinder bekommt, absehen kann, dass das sich in 20 Jahren nicht auch ändert. Und ich kenne viele Fälle, wo genau das der Fall ist. Insofern ist das eigentlich ein Märchen zu meinen, man könne alles planen.
In der Tat ist es natürlich so, dass es diese Sicherheit gar nicht gibt. Also ob man jetzt ein oder zwei Kinder hat oder sieben oder acht, wie die eigene berufliche Situation und Versorgung ist, ob man zusammenbleibt, ob man irgendwann alleine ist, das hat man nicht vorher. Man hat nicht die Glaskugel, wo man reinschauen kann. Insofern, in der Situation selber sich zu arrangieren und nach Lösungen zu suchen, ist das was, was Großfamilien ausmacht?
Ich denke schon. Ich glaube, die meisten Großfamilien sind extrem gut darin, sich plötzlichen Veränderungen anzupassen und gut damit umzugehen. Also wenn bei uns mal eben ein Plan über den Haufen geschmissen wird, ist das selten eine Katastrophe. Irgendwie kommt man damit klar. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie gut viele Dinge auch Ausflüge mit der ganzen Familie, irgendwelche Unternehmungen oder was auch immer, wie gut es funktioniert. Oder wir hatten letztes Jahr zum Beispiel mal einen kleinen Notfall, da musste ich mit dem Jüngsten ganz plötzlich ins Krankenhaus. Dann haben die Großen eben übernommen, die Tür dann aufzumachen für den Nächsten, der nach Hause kam. Und das war eine Stunde, bis mein Mann dann kam, aber es funktioniert erstaunlich gut, sowas.
Ja, man traut den kleinen, etwas größeren sozusagen dann auch vielleicht mehr zu, als es in anderen Familien der Fall ist, wo eben ein Kind behütet wird. Wir wollen noch eine Stunde lang drüber sprechen, über das Abenteuer Großfamilie, unter anderem auch über die Bücher, die Sie geschrieben haben, Frau Nagel, und auch natürlich dann im Laufe der nächsten Stunde nochmal über die Betreuungssituation sprechen. Wie ist das eigentlich mit Kindergarten und Schule? Auch ein spannendes Thema. Wir haben Menschen hier in Köln gefragt, was denken Sie denn? Hat das mehr Vorteile oder mehr Nachteile, wenn man viele Kinder hat?
Ja, ich würde denken, eher Nachteile, weil vielleicht ich mir vorstellen könnte, dass doch einige Menschen da Vorbehalte haben und Vorurteile, das würde ich vermuten.
Wenn Sie auf Wohnungssuche sind zum Beispiel, dann haben Sie Ihre Schwierigkeiten, beruflich. Man muss die Kinder ja irgendwie versorgen, bevor man wieder arbeiten kann.
Man hat doch dann mehr Freude am Alter, Menschen, die mit einem das Alter verbringen.
Definitiv ein Nachteil, obwohl es schade ist. Aber es ist teuer, es ist aufwendig, es ist gesellschaftlich, glaube ich, nicht mehr so angesehen.
Ich denke eher ein Nachteil, also was Kindergartenplätze angeht, was Arbeit angeht, halt das Alltägliche. Also es fängt mit dem Einkaufen gehen an, mit allem eigentlich.
Tja, mit allem eigentlich fängt es an, dass man Schwierigkeiten hat, das sagt diese eine Stimme, aber es gab auch einige, die sagten, man ist im Alter nicht allein, was ein großer Vorteil ist. Isabel Kronig-Weiß vom Verband Kinderreicher Familien, Sie sind dort Landesvorsitzende, kriegen viel von anderen Familien mit, haben auch selber Ihren persönlichen Eindruck mit Ihren drei Kindern, hat das mehr Vor- oder mehr Nachteile?
Ja, also selbstverständlich mehr Vorteile. Ich habe noch keinen einzigen Tag bereut, meine Kinder bekommen zu haben. Nun leben wir auch tatsächlich sogar in einem Drei-Generationen-Haushalt. Das heißt, meine Eltern wohnen auch bei uns. wir sind 7 Personen im Normalfall am Tisch und das ist einfach wunderbar. Bei allen Schwierigkeiten, die es hat, das soziale Netzwerk, was man hat, ist viel größer. Das heißt, die Menschen, die einem am Herzen liegen, denen man aber auch selber am Herzen liegt, denen man wichtig ist, zu denen man mit Problemen kommen kann, mit denen man Rücksprachen nehmen kann, und zwar in mehreren Generationen, die sind einfach gegeben, die sind da, die sind ein Leben lang da. Das ist etwas ganz Wunderbares, was ganz, ganz viele Menschen vermissen. Und zwar vom Kleinkind, was durch meine Großeltern betreut wird, bis hin zum Großvater, der auch nicht allein ist, wenn er im Krankenhaus ist, sondern da sitzen dann 5 Enkel, denen es wichtig ist, dass er demnächst wieder nach Hause kommt. Und das ist ein wunderbares Geschenk.
Voraussetzung ist natürlich auch, dass man sich gut versteht, denn oft ist es auch so, dass Menschen sagen, mit meinen Eltern zusammenleben, naja, da gibt es nur Reibereien, da gibt es nur Streit. Das muss man auch können und wollen, und es klingt so ein bisschen nach heile Welt, Familie.
Die heile Welt, ja, da kommen Sie mal zu uns zum Mittagstisch. Nein, heile Welt ist das gar nicht. Das ist sehr dynamisch, da gibt es Streit, da gibt es Opposition, da gibt es politische, ganz unterschiedliche Ansichten und auch natürlich in Sachen Erziehung. Man muss lernen, miteinander zu streiten. Man muss eine große Toleranz entwickeln und man muss eine Streitkultur entwickeln, eine Diskussionskultur. Wenn man das nicht hat, dann geht das, glaube ich, nicht. Man muss auch wissen, wann man mal ruhig sein muss, und man muss wissen, wo man sich dann eben doch durchsetzt. Aber das ist für unsere gesamte Gesellschaft wichtig, dass Menschen so etwas lernen und können.
Wenn jetzt einer mit seinem Anliegen kommt oder zwei, dann hat man noch Ohren, vielleicht genug für jeden eins, wie Sie eben gesagt haben, Hände. Wenn man Daniela Nagel, wie sie 5 Kinder hat, dann hat man natürlich keine 5 Ohren und keine 5 Hände für die. Wie geht es Ihnen denn? Würden Sie jetzt sagen, mehr Vorteile, mehr Nachteile?
Also wenn ich jedes Kind oder auch alle Kinder zusammen anschaue, dann fallen die Nachteile nicht mehr ins Gewicht. Also ich finde das traurig, wenn Kinder nur als Kostenfaktor oder als Arbeitsfaktor gesehen werden, weil die Beziehung, die Liebe, die man zu ihnen hat, die kann man auch keinem erklären, der jetzt nicht diese Beziehung zu dem Kind hat. Also es gibt natürlich Momente, da wird man nicht jedem gerecht, zum Beispiel morgens, wenn jeder irgendetwas möchte. Da haben wir irgendwann eingeführt, dass der zuerst angehört wird, der als nächstes aus dem Haus muss. Der Rest muss dann eben warten, zum Beispiel.
Ja, eine sinnvolle Lösung.
Ja, anders geht es nicht. Und klar, es ist bestimmt oft auch so, dass wie Frau Grunack-Walz auch vorhin schon meinte, beim Kuscheln oder so, man hat eben nicht 5 Seiten auf einmal im Bett. Man kann auch nicht mit jedem eine Stunde am Tag alleine sprechen. Auf der anderen Seite machen das Eltern von Einzelkindern oder weniger Kindern auch nicht unbedingt jeden Tag. Das wird ja auch immer so idealisiert von den Kindern, wenn sie einem das vorhalten. Bei allen, alle anderen dürfen das, alle anderen haben es besser, aber man weiß ganz genau, dass man das als Kind genauso gesagt hat. Es ist manchmal schwer, aber trotzdem würde ich sagen, dass die Frage nach den Vor- und Nachteilen, das kann man überhaupt nicht aufrechnen.
Aber eine Zeitersparnis hat man ja wahrscheinlich bei der Gute-Nacht-Geschichte, wenn die Kinder im passenden Alter sind. Oder
ja,
wird da jedem Einzelnen vorgelesen oder gar nicht?
Mal so, mal so. Also die Großen, also ich fand das immer wunderschön, den Kindern vorzulesen. Das gehört wirklich so zu den schönsten Dingen am Elternsein, finde ich. Die Großen möchten das eigentlich nicht mehr mit 15, 13. Da hat sich das irgendwie jetzt so ergeben, dass sie kein Abendprogramm in dem Sinne mehr bekommen. Natürlich Gute Nacht sagen, noch ein bisschen alleine sprechen oder so, was dazu gehört. Die Zwillinge bekommen zusammen was vorgelesen und der Kleine bekommt aber nochmal andere Bücher extra vorgelesen. Das ist natürlich ein Nachteil. Das Abendprogramm zieht sich bei uns über Stunden eigentlich. Also von 8 bis 10, wenn wir wirklich mal einen freien Abend haben wollen, schaffen wir es auch schneller oder wenn wir uns aufteilen, aber zum Abendprogramm gehört ja nicht nur die Kinder ins Bett bringen, sondern auch den nächsten Tag vorbereiten. Also ich decke zum Beispiel mal abends den Frühstückstisch und lege die Sachen raus, weil wir es sonst morgens einfach nicht schaffen.
Ich stelle es mir einfach vor, schon Brote schmieren ist so eine Sache.
Ja.
Da ist ja auf einen Schlag mal so ein ganzes Brot weg, oder?
Ja, das geht ziemlich schnell wirklich. Also allein diese Essensbeschaffung, das ist wirklich ein Thema. Also wir lassen jetzt ab und zu mal zum Beispiel Rewe-Lieferdienst die Sachen bringen. Das macht unheimlich viel aus, weil bei uns ist wirklich Großeinkauf. Mit Einkaufen, Auspacken etc. dauert das 2 Stunden. Und ja, immer einen riesen Einkaufswagen bis nach oben gestapelt und 3 Tage später fehlt auf jeden Fall wieder was. Gerade wenn die Kinder groß sind, dann essen die nämlich wirklich wie Erwachsene.
Und sie haben ja ein Mädchen und 4 Jungs.
Genau.
Da haben sie einige Mäuler zu stopfen. Wir wollen gleich noch ein bisschen weiter sprechen über ein Thema, was gerade eben hier auch angeklungen ist in der Umfrage, nämlich die Kita- und Schulgeschichte. Sie haben gerade schon so ein bisschen damit angefangen, wie das mit dem Morgendlichen aus dem Haus gehen ist, dass das dann auch manchmal wirklich in einer kurzen Zeit auch mal sehr stressig sein kann. Da wollen wir gleich anknüpfen hier in der Domradio-Beratung. Die Domradio-Beratung. Wir sprechen heute über das Abenteuer Großfamilie, über den Alltag von kinderreichen Familien. Daniela Nagel, 5 Kinder haben Sie im Alter von 15, 13, Zwillinge von 9 Jahren und noch ein 4-Jähriger. Morgens ja, die Brotdosen packen, das ist schon so richtig viel Arbeit, bis Sie alle angezogen sind. Vermutlich haben Sie lieber den Sommer als den Winter.
Ja.
Waschmaschine läuft wie oft am Tag?
Also 2-mal mindestens.
Also da muss man auch rechnen, dass man viel Arbeit hat. Bügeln?
Mache ich ehrlich gesagt so gut wie gar nicht.
Würde ich in dem Fall, glaube ich, auch sein.
Mein Mann bügelt seine Hemden und ich, also
das Nötigste.
Auf. Ja, ja, klar, also wenn es nötig ist schon, aber.
Ansonsten, ja, gibt es einfach genug anderes, was einen noch beschäftigt.
Genau.
Wie ist das denn mit Schule und Betreuungssituation? Haben Sie immer das Glück gehabt, also zum Beispiel einen Betreuungsplatz für die Kinder auch zu bekommen?
Ja, es war nicht wirklich ein großes Problem. Also ich habe wirklich beobachtet, dass sich viel geändert hat in der Zeit. Also bei den Großen war das so, dass alle Kinder mittags abgeholt wurden. Da standen alle Mütter um 12 vorm Kindergarten. Das ist heute unvorstellbar. Da wurden eher die Arbeiten gehen noch komisch angeguckt vor 10, 12 Jahren. Also wir hatten komischerweise das Glück, dass wir jetzt immer bis zu den Zwillingen immer sehr einfachen Platz bekommen haben. Unser Jüngste war der Erste, der mit 2 in den Kindergarten gekommen ist, die anderen mit 3. Da hatten wir ein Riesenglück, aber einfach deshalb, weil die 5 Kinder vorher auch im Kindergarten waren, wir da natürlich einen dicken Geschwisterbonus hatten, wofür ich auch sehr dankbar war. Aber ansonsten, ich höre das von anderen, es ist schon oft sehr knapp mit den Plätzen, dass gerade die 3-Jährigen keine Plätze mehr bekommen, weil alle Plätze an Jüngere vergeben werden. Und das zum Beispiel ist ungerecht und traurig. Also in der Grundschule, da haben wir jetzt die OGTS nie in Anspruch genommen. Die Grundschüler durften bei uns immer mittags nach Hause kommen, einfach deshalb, damit sich nicht alles so staut. Dann kann man mit denen schon mal in Ruhe Mittagessen und Hausaufgaben machen, während jetzt die Großen am Gymnasium sowieso an 3 Tagen gebundenen Ganztag haben. Und der Kleine auch im Kindergarten ist, dann entzerrt sich das Ganze ein bisschen.
Also das heißt, Sie haben das genutzt, um ein bisschen Freiraum auch mit den einzelnen Kindern
zu
haben?
Genau, aber es ist natürlich eine Luxussituation, wenn man jetzt freiberuflich arbeitet. Wenn man jetzt feste Arbeitszeiten hat, geht das gar nicht.
Ja, aber es ist ja nicht unbedingt eine Luxussituation, weil man ja oftmals gar keinen Betreuungsplatz bekommt, wenn man nicht einen festen Vertrag vorweisen kann.
Das stimmt. Und ich finde es auch leider ein bisschen unflexibel in der Grundschule und im Kindergarten. Naja, das geht einigermaßen. Aber dass man so starre Zeiten hat. Man könnte ja auch einfach sagen, es gibt eine verlässliche Zeit bis 1 Uhr, bis 2 Uhr. Gerade 1., 2. Klasse fallen ständig Stunden aus. Die Kinder haben mal um 10 Schule, mal um 11:30 aus. Und das ist schon sehr ärgerlich. Also muss man dann entweder sehr zurückstecken selber oder halt eine andere Lösung finden. Aber es ist schade, dass es eben nur keinen OGTS-Platz oder den vollen gibt. Und
genau, also entweder
dazwischen
bleibt das Kind bis 3 und über Mittagessen oder eben man muss damit leben, wenn dann mal nur von 8 bis 9:35 Uhr Schule ist,
genau,
weil
so ist
irgendeine
es,
Schulneuling-Anmeldung ist oder
ich
so
finde,
etwas.
Ich finde, da sollten die Schulen schon einfach viel flexibler sein. Das kann mir auch keiner erzählen, dass es das mehr Aufwand wäre, wenn es einen Teil der Kinder gäbe, die bis 2 bleiben und dann noch zu Hause essen. Also es ist sogar weniger Arbeit, als wenn jetzt alle bis 3 bleiben müssten.
Ist wahrscheinlich eine Organisationssache, denn vielfach haben Schulen das ja dann auch ausgelagert, die Organisation der Betreuung der Kinder. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Die Frage ist natürlich auch die tatsächlich bei Ihnen mit den Abholzeiten. Die Großen kommen jetzt schon alleine nach Hause. War das schwierig, diese Zeiten zu berücksichtigen? Haben Sie es immer geschafft, alle irgendwie in der richtigen Reihenfolge einzusammeln?
Also jetzt ist es sehr entspannt, aber als die Zwillinge gerade geboren waren und die Großen 6 und 4 waren und noch abgeholt werden mussten, da musste ich wirklich zu jedem Einkauf, zu jedem Arztbesuch, wenn nicht jemand anders zur Betreuung da war, alle einpacken. Und das war manchmal schon ganz schön schwierig, gerade im Winter. Also ich habe eine Situation gehabt, da war ich das erste Mal mit allen 4 Kindern einkaufen. Mitten im Winter, es war drin super heiß, alle am Schwitzen und an der Kasse habe ich mein Geld nicht gefunden und hinter mir standen noch 5 Leute. Ich dachte wirklich, das gibt jetzt irgendeine Katastrophe, aber dann fing jemand hinter mir an und meinte, ja, was brauchen Sie denn und soll ich es Ihnen leihen und ich habe es dann gefunden. Aber ich stand da wirklich mit diesen vier Kindern, mit den Säuglingen und diesem breiten Zwillingswagen an der Kasse und dachte, ja,
man gerät unter Stress.
Ich gleich durch, aber letztendlich war es total schön, weil alle total entspannt waren. Keiner hat gemeckert, noch Hilfe angeboten und Geld hat sich nachher auch noch gefunden.
Also, das heißt, Deutschland ist doch nicht so kinderunfreundlich, nee, wie man denkt.
Ja, ja, also die meisten Leute sind sehr freundlich. Klar gibt es immer mal wieder einen blöden Spruch, aber die meisten Leute sind eher entgegenkommen. Vielleicht sollte man das auch viel mehr betonen, damit Leuten die Angst genommen wird, Kinder zu bekommen.
Also das heißt, die Erfahrung gilt ja auch noch für die Kinder, wenn sie etwas größer sind, weil oft ist es ja so, dass bei den Säuglingen alle sehr zugetan sind und es schön finden. Ab dann, wenn sie dann so ein bisschen größer sind, wird oft eine größere Distanz auch gewahrt.
Es geht eigentlich. Also ich würde sagen, es gibt überall solche und solche, egal ob jetzt mit ein oder mehreren.
Frau Kronack-Weil, Sie wollen was sagen?
Ja, ich wünsche mir natürlich auch ein kinderfreundliches Deutschland, aber leider, leider gibt es auch dort die, das Gegenteil. Also ich meine, es gibt dieses, ich glaube, es ist ein türkisches Sprichwort oder ein chinesisches, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Was richtig ist, das ist, eigentlich sollten die Kinder, die in einer Gesellschaft da sind, da sollten alle sich für verantwortlich fühlen und auch Verantwortung für übernehmen, freiwillig und gerne. Ich habe leider sehr, sehr oft gerade hier in der Großstadt die Erfahrung gemacht, dass einem eigentlich sehr schnodderig gesagt wird, du hast das Kind gewollt, das ist deine eigene Angelegenheit, besonders vor roten Ampeln. Also man steht mit einem Kleinkind vor einer roten Ampel oder mit einem Schulkind und möchte dem beibringen, da darfst du jetzt nicht rübergehen. Und rechts und links laufen die Leute an einem vorbei und wenn man sie dann anspricht, dann kriegt man die schnoddrige Antwort, ich bin doch nicht für dein Kind verantwortlich. Das gibt es leider auch und dort würde ich mir wünschen, dass es mehr Verständnis gibt und auch mehr Vorbildfunktion. Und da sollte Deutschland ganz eindeutig kinderfreundlicher werden.
Isabel Gronack-Walz ist Vorsitzende des Landesverbands Verband Kinderreicher Familien. Und wir wollen gleich auch noch ein bisschen schauen. Ich gucke zur Frau Nagel rüber. Sie haben nämlich Bücher geschrieben über den Alltag mit Kindern, sowohl Romane als auch ein anderes Buch, wo es speziell auch um ihre Situation geht. Darüber wollen wir noch sprechen heute und natürlich auch mal in die Zukunft schauen, denn die Kinder werden größer, älter und haben noch andere Ansprüche, Sorgen und bringen andere Bedürfnisse mit. Abenteuer Großfamilie. Über den Alltag von kinderreichen Familien sprechen wir heute. Daniela Nagel ist fünffache Mutter und auch gleichzeitig Buchautorin. Lesen und auch Schreiben ist so ein bisschen ihre Leidenschaft. Und zum Thema haben sie natürlich dann auch die Familie gemacht. Das ist natürlich kein Wunder. Aber gab es so einen Moment, wo sie überlegt haben, jetzt muss ich mal was aufschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich so, als wir gegoogelt hatten, als gerade der positive Schwangerschaftstest da war, zum Thema Großfamilie, dass es wirklich nichts gab an Büchern. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, du schreibst jetzt selber mal was. Und da ich sowieso Romane schreibe, da ist das witzigerweise auch ein Thema gewesen, dass eine junge Frau einen Ratgeber über Kinder schreibt, ohne selbst welche zu haben. Das ist bei mir jetzt nicht so gewesen. Lag das irgendwie nahe und dann hat sich auch schnell ein Verlag gefunden. Und ich habe auch viel positive Rückmeldungen von kinderreichen Müttern bekommen, dass sie sich verstanden gefühlt haben.
Also um über die Romane zu sprechen, sagen wir ganz kurz, wie sie heißen.
Der erste heißt Das Leben ist kein Kindergeburtstag. Da geht es um eine überforderte Drillingsmutter, Vollzeit-Hausfrau, die eine große Krise im Leben hat, sich aber letztendlich alles zum Guten wendet. Die wohnt zusammen mit einer jungen Frau, die Karriere machen möchte, keine Ahnung von Kindern hat, noch nicht mal einen Freund hat, dann aber ungeplant schwanger wird zusammen und in einem Haus. Beide halten nicht viel voneinander, bis die junge Frau aus Recherchezwecken bei der Drillingsmutter sich einnistet und um zu erfahren, wie das so ist mit Kindern, als sie ungeplant schwanger ist, das aber noch nicht verrät. Letztendlich wird dann eine große Freundschaft raus.
Also mehr wird auch erstmal nicht verraten. Ja. Es gibt nämlich auch eine Fortsetzung von diesem Buch. Storch, lass nach, das Mamiversum schlägt zurück. Oder ist das jetzt
nein,
gewesen?
Nein, das war der Untertitel.
Das ist der Untertitel, genau. Okay, das zweite Buch.
Das zweite heißt Irgendwas ist doch immer.
Irgendwas ist doch immer und genau. Das erscheint noch.
Im Januar, genau.
Im Januar und das ist die Fortsetzung auch inhaltlich. Genau, worum wird es dann gehen?
Ja, da sind die Kinder erstmal alle geboren, aber da geht es darum, zweites Kind ja oder nein. Wie schaffe ich das, wieder anzufangen zu arbeiten? Wie schaffe ich es, einen Beziehungsalltag hinzubekommen?
Also nicht nur was für Großfamilien, sondern auch für die,
nein,
in Anführungszeichen stinknormale vierköpfige, genau, Familie.
Ja.
Dann gibt es noch ein Buch, 5 Kinder, sie Ärmste, ein Survival Guide für gelassene Mehrfachmütter. Worum geht's da? Ist das ein Sachbuch oder ist das ein Roman?
Ja, unterhaltsames Sachbuch. Also es ist in erster Linie ein Mütterratgeber, kein Erziehungsratgeber. Also ich kann keinem verraten, wie das besser funktioniert. Ja, aber da geht es eben darum, wie man als Mutter sich selbst nicht verliert, mit vielen Kindern immer noch entspannt bleibt und auf blöde Sprüche reagiert. Einfach das ganze Spektrum. Und über dieses Buch habe ich eben auch Isabel Gronack-Walz kennengelernt und damit den Verband Kinderreicher Familien. Das ist auch ein Thema in dem Buch.
Meine Kollegen haben gerade eben, während die Nachrichten waren, gefragt, wer ist denn hier die fünffache Mutter, und man sieht ihnen überhaupt kein bisschen Stress an. Ich denke, das ist ein großes Kompliment. Man sieht es ihnen auch nicht an, sie wirken sehr entspannt. Wie schaffen Sie es denn, mit vielen Kindern gelassen zu sein? Vielleicht können Sie auch unseren Hörern, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben, so ein paar kleine Tipps geben.
Ja, wahrscheinlich ist es natürlich auch eine Typfrage. Der eine ist vielleicht ein bisschen entspannter als der andere, aber auf der anderen Seite, ich mache mir nicht mehr so viel Gedanken darüber, ob ich das für die anderen Leute richtig mache. Also gerade beim ersten Kind vergleicht man sich ja extrem. Wie machen das die anderen Mütter im Kindergarten, in der Krabbelgruppe? Und ich merke schon, dass ich mit jedem Kind gelassener geworden bin. Und dadurch, dass ich früh angefangen habe, hatte ich auch nie diesen Vergleich im Freundeskreis. Das macht auch unheimlich viel aus. Also ich kann allen Müttern nur raten, es so zu machen, wie es für die eigene Familie, die Kinder und ein selber gut ist, und nicht so viel darauf zu hören, was andere sagen.
Das heißt, beim ersten Kind mit 22 damals waren Sie
Die einzige
im Freundeskreis.
Auf jeden Fall, ja. Und heute finde ich das total schön, so große Kinder zu haben. Also ich kann allen Frauen eigentlich nur raten, auch früh anzufangen, aber trotzdem die beruflichen Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren.
Mit 5 Kindern ein Buch schreiben, auch ein Abenteuer für sich, oder? Wann oder wie haben Sie denn überhaupt die Ruhe am Schreibtisch gefunden?
Ja, ich sehe das dann wirklich auch als, oder es ist ja mein Job, dass ich dann wirklich von 9 bis 12 so eine Kernzeit habe, in der ich dann auch am Schreibtisch sitze und schreibe. Bei Abgabestress mal ein bisschen mehr, manchmal auch ein bisschen weniger. Also wenn Kinder krank sind oder so, muss ich auch mal einen Tag nichts machen. Also das ist sehr schön. Aber eigentlich geht es erst, seitdem alle Kinder in der Schule und im Kindergarten sind. Beziehungsweise vorher sind meine Eltern viel eingesprungen oder mein Mann jetzt auch abends oder am Wochenende.
Ich stelle mir nur gerade vor, dass es auch abends, Sie haben eben gesagt, was es so bedeutet, noch was zwischendurch zu tun ist. Da muss eben für viele Kinder die Wäsche gemacht werden, da müssen die Brote geschmiert werden.
Ja.
Da muss vielleicht auch zwischendurch nochmal einfach das ein oder andere nachgeschaut werden. All das sind Dinge, die zu bewältigen sind. Da ist man doch abends so K.O., dass man keinen Satz mehr schreiben kann. Da schläft man doch am Rechner ein.
Ja, also abends schreibe ich tatsächlich sehr selten. Aber es macht mir natürlich auch Riesenspaß. Und ich glaube, wenn man eine Aufgabe hat, die einem Spaß macht, dann empfindet man sie auch nicht als Belastung.
Es ist ein schöner Ausgleich für Sie,
ja,
zu schreiben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Also im Januar erscheint die Fortsetzung Irgendwas ist doch immer. Wer das erste Buch noch nicht gelesen hat, hat also jetzt noch quasi Zeit, das vorher zu tun. Das Leben ist kein Kindergeburtstag, oder aber 5 Kinder, sie Ärmste, ein Survival Guide für gelassene Mehrfachmütter. All diese Bücher und auch der Verband Kinderreicher Familien sind verlinkt unter domradio.de. Klicken Sie auf unsere Sendung hier, auf die Beratung, und dann finden Sie bei Abenteuer Großfamilie diese entsprechenden Links. Wir wollen gleich nochmal ein bisschen uns den etwas älteren Kindern, die bei Ihnen auch dabei sind, bei beiden, widmen, weil die ganz andere Ansprüche haben und auch schon mal ein bisschen auf deren Zukunft schauen. Wir wollen noch über das Abenteuer Großfamilie zu Ende uns unterhalten, denn die etwas größeren Kinder, die machen vielleicht schon sehr viel selber, die sind selbstständig, machen gar nicht mehr so viel Arbeit. Das heißt, die Hauptstresszeit, wenn man viele Kinder hat, ist eigentlich die Zeit mit den ganz, ganz kleinen Kindern. Nichtsdestotrotz gibt es viele Probleme zu lösen, wenn die Kinder größer sind. Isabel Gronack-Walz kennt eines, da geht es manchmal um Ansprüche, um Vergleiche, aber auch einfach um Dinge, die andere haben, die die eigenen Kinder auch haben sollen, möchten, wollen.
Ja, natürlich. Das Wichtigste sind sicherlich die Mobiltelefone oder auch iPads, Tabletcomputer. Nun, das kann jede Familie so lange selber regeln. Aber wenn es dann darum geht, dass eine ganze Schulklasse in Zukunft den Unterricht mit iPad bestreiten will, dann ist man natürlich gezwungen, so etwas anzuschaffen. Nun gibt es einerseits Programme, die das unterstützen. Andererseits ist aber auch das Verständnis der anderen Eltern, wenn größere Familien mit mehreren Kindern dort Probleme haben, durchaus beschränkt. Also ich kann mich an ein Gespräch unter Eltern erinnern, da hieß es dann, wenn man sein Kind auf eine Schule in diesem Viertel schickt, dann muss man doch damit rechnen, dass es ein iPad haben muss. Und wer weiß, was diese Dinge kosten und sich dann überlegt, zu Anfang des Schuljahres einfach mal für 5 Kinder ein iPad anzuschaffen.
In welchem Schuljahr?
Der wird schlucken. In dem Fall ging es um die Oberstufe, es ging um die 10. Klasse.
Also das ist natürlich nicht einfach, wenn man das Ganze mal 2 rechnet, vielleicht noch so gerade mal 3, mal 4, mal 5 oder mehr, dann wird es eng.
Genau. Ich bin sehr dafür, dass die elektronischen Medien in der Schule Einzug halten. Das ist sicher die Zukunft, aber auch da ist sicherlich die Unterstützung gefragt. Das nächste ist dann, sich zu überlegen, was machen die Kinder denn nach der Schule? Die möchten studieren, möchten vielleicht oder müssen in einer anderen Stadt studieren und auch dort ist wiederum ein Kind zu finanzieren eine Sache, mehrere Kinder schon wieder etwas anderes zu schultern.
Anderes zu schultern, hat aber auch zur Folge, dass die Kinder, die sich da informieren, wahrscheinlich einen ganz anderen Blick dafür haben, wo es vielleicht was Günstiges gibt oder wo sie Unterstützung bekommen.
Das ist richtig. Also meine Tochter recherchiert zum Beispiel seit einem Jahr jetzt, was es für Stipendien geben könnte, an wen sie sich wenden kann. Die Selbstständigkeit wird hier durchaus gefördert.
Blicken Sie auch schon in die Zukunft, Frau Nagel? Ihr ältestes Kind ist 15?
Genau. Ja, er freut sich schon darauf, selbstständig zu werden und Geld zu verdienen und mit der Schule aufzuhören. Ich mache mir jetzt nicht wirklich Sorgen. Ich denke, die werden alle ihren Weg gehen und also sie sollen das machen, was sie glücklich macht und natürlich in einem vernünftigen Rahmen. Also ich merke schon, wenn zwischendrin mal künstlerische Ambitionen kamen, da ich ja selbst freiberuflich in dem Bereich arbeite, dass ich dann schon mal sage, ja, aber mach auch was Vernünftiges. Aber eigentlich ist das ja totaler Blödsinn, weil ich selber damit sehr glücklich bin. Und im Moment ist es zum Beispiel so, dass unser Großer unbedingt zur Polizei gehen möchte. Und dann denke ich auch, okay, super, dann soll er das machen. Da ist er verdient er von Anfang an Geld, hat nicht mehr dieses verschulte System. Aber wer weiß, was in 3 Jahren ist. Also wir möchten unsere Kinder unterstützen, aber sie sollen die Freiheit haben, das zu machen, was sie gerne machen möchten.
Und man kann sie dann vielleicht eben nicht so unterstützen wie andere. Man kann ihnen nicht mal eben den Führerschein und ein Auto und weiß ich nicht was finanzieren und die erste Studentenwohnung.
Das stimmt natürlich. Also im schlimmsten Fall müssen sie halt alle zu Hause wohnen bleiben und in Köln studieren. Aber ich kenne so viele Leute, die ihr Studium auch komplett zu unserer Zeit, als wir jung waren, selbst finanzieren mussten. Und ich sehe ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zu denen, die das von den Eltern bezahlt bekommen haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile.
Sie selbst haben ja während des Studiums schon ihre Kinder bekommen.
Genau.
Das heißt, da haben Sie sich auch selbst durchgeschlagen.
Ich hatte auch sehr viel Unterstützung von meinen Eltern, auch allein. Also ich habe das Studium allerdings über die Fernuni Hagen gemacht. Anders wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Also ich habe viel Unterstützung von meinen Eltern bekommen, aber wie gesagt, ich kenne auch ganz viele, die das eben nicht bekommen haben und es trotzdem auch gut geschafft haben.
Haben Sie Angst davor, wie leer es irgendwann dann bei Ihnen zu Hause sein wird oder dass es zu ruhig sein könnte, wenn?
Angst ehrlich gesagt nicht, weil ich freue mich natürlich auch auf die Zeit mit meinem Mann. Letztens meinte eins der Kinder, wer würde denn das Haus kriegen, wenn alle groß wären und dann meinte einer, ja natürlich der die meisten Kinder hat. Dachte ich auch so, super, also erstmal sind wir noch jung und wer weiß, vielleicht haben wir in 10 Jahren schon die ersten Enkelkinder zu Hause, aber ich bin auch gar nicht böse, wenn wir mal ein bisschen Ruhe haben. Ich lasse das ganz auf mich zukommen. Aber ich merke jetzt schon den Unterschied, dass es immer ruhiger wird, je älter die Kinder werden.
Das heißt also 13 und 15 fällt gar nicht mehr ins Gewicht, jetzt haben
Sie
eigentlich nur noch die 3 Kleinen.
Wenn Sie sich nicht gerade streiten oder so, dann fällt es kaum noch ins Gewicht. Nee.
Frau Gronack-Weiß, wie ist es bei Ihnen? Sie haben ja auch noch verschiedene Altersstufen dabei.
Ja, ich würde sagen, die Kinder, die Älteren, die 14 und 17, die nehmen mich in ganz anderer Art und Weise in Anspruch. Also die haben einen viel höheren Diskussionsbedarf. Und ich muss auch sagen, die Diskussionen mit denen, die nehmen mich viel mehr mit, als sie noch kleiner waren. Also als sie kleiner waren, dann konnte ich eine Diskussion im Zweifel auch mal beenden, wenn ich dachte, das ist jetzt angebracht. Mit Halberwachsenen oder schon fast erwachsenen Kindern, da ist man ganz anders gefordert und das geht auch ganz anders an das Eingemachte, sage ich mal. Das stellt einen viel, viel mehr in Frage. Insofern würde ich gar nicht sagen, das war anstrengender, als sie kleiner waren. In mancher Hinsicht ist es emotional vielleicht heute sogar anstrengender. Wenn auch nicht über die Zeit, wie so ein Zeitteppich, wo man ständig betreuen muss, sondern dann eben punktuell, dann, wenn die großen Diskussionen anstehen. auf die die Kinder ja auch ein Recht haben. Die müssen sich ja an einem reiben. Aber ich muss sagen, das ist, glaube ich, das Anstrengendste an den Kindern überhaupt, dass man sich selber bis ins Innerste immer wieder in Frage stellen muss, bei Töchtern sowieso. Und dann auch Zeit braucht, wieder auf den Boden zu kommen und das Ganze wieder einzuordnen. Nichtsdestotrotz, ich möchte es nicht missen. Es ist gut, sich in Frage zu stellen, sein ganzes Leben lang.
Und Sie haben auch schon Pläne dafür, wenn es ruhiger wird oder Gedanken gemacht, wie wird das wohl sein, wenn vielleicht mal die Kinder alle aus dem Haus sind?
Ich denke, das wird sich entwickeln. Ich habe mein ganzes Leben lang immer Pläne gehabt. Und die haben sich immer gewandelt und ich kann gar nicht sagen, es gibt den Plan, wenn die aus dem Haus sind, sondern es gibt Pläne, die entstehen jetzt, die werden weitergeführt. Ich bin ja selbstständig, habe eine eigene Firma. Ich kann jetzt schon mehr Kraft da reinstecken und freue mich darauf. Insofern ist es eine Entwicklung, die sukzessive vorangehen wird und ich freue mich auf die Zukunft.
Also so wie man nicht ins Elternsein reingeworfen wird, und mit wächst, wächst man auch damit in diese neue Situation.
Mit Sicherheit. Und wir sind ja immer viele Generationen gewesen in der Familie. Insofern wird das nie aufhören. Das ist wie eine Perlenkette. Es kommt immer einer unten ran und oben. Manchmal muss man sich von einem verabschieden. Aber das ist im Übrigen das, was mir im Leben sehr viel Gelassenheit gegeben wird, zu wissen, durch Familie, durch Kinder stehe ich in diesem Leben und in dieser Kette drin. Und das ist schön.
Vielleicht finden wir noch ein schönes kleines Schlusswort, vielleicht ein Wunsch oder ein Gedanke für Ihre Familie.
Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es im Großen und Ganzen so bleibt, wie es ist, mit mehr Zeit füreinander und vielleicht sogar noch mehr Gelassenheit.
Ja, die Gelassenheit, dem kann ich zustimmen. Ich wünsche mir und meiner Familie Gelassenheit und ein Stück Glück, das braucht man nämlich auch im Leben.
Daniela Nagel hat 5 Kinder, ist Buchautorin. Isabel Kronach-Walz hat 3 Kinder, ist Vorsitzende des Landesverbands vom Verband Kinderreicher Familien. Sie finden entsprechende Links und Hinweise zu meinen Gästen unter domradio.de unter der Sendung Beratung. Abenteuer Großfamilie, das war heute unser Thema. Wir haben über den Alltag kinderreicher Familien gesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und mein Name ist Dagmar Peters. Zeit zum Verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, ob mit vielen oder wenigen Kindern.